Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Liebe HörerInnen des deutschsprachigen Programms von Radio Prag International. Am heutigen Montag, den 22. Juni, hören Sie bei uns leider nicht, wie gewohnt, das Aktuellste aus und über Tschechien. Denn unsere Redaktion hat sich dem Warnstreik angeschlossen, den mehr als 1000 Mitarbeitende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens in Tschechien durchführen. Wir alle protestieren damit gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren und die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen durch den Staatshaushalt, so wie es ab kommendem Jahr in Tschechien geplant ist. Diese Änderung kann eine Einschränkung der Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien bedeuten und eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, also auch der von jedem einzelnen Mitglied unserer Redaktion. Bei Radio Prag International gab es bereits in diesem Jahr Kürzungen, die die Entlassung von einem Viertel der Belegschaft, insgesamt 8 Kolleginnen und Kollegen, zur Folge hatten. Wegen des Warnstreiks besteht unser Programm heute nur aus einer Wiederholung. Es folgt unsere Silvestersendung von vor einem halben Jahr. Sie ist ein Best-of von 2025 und soll uns alle daran erinnern, wie bunt, interessant und wichtig unsere tägliche Arbeit ist.
Wir beginnen mit einem Bericht von Ferdinand Hauser. Er ist für seine Reportagen und Recherchen in diesem Jahr unter anderem nach Liberec gereist. Denn dies ist die einzige tschechische Stadt, die bei der EU-Mission Net Zero Cities mitmacht. Deren Ziel, bis 2030 sollen 100 Städte in Europa klimaneutral werden. Wie weit ist man damit in Liberec bisher schon gekommen? Und ist der Traum der Klimaneutralität bis 2030 überhaupt realistisch? Ferdinand Hauser hat nachgefragt bei der verantwortlichen Vertreterin der Stadt, beim Vorstandsvorsitzenden des örtlichen Wärmekraftwerks und bei einer Politikerin, die sich im Klimaschutz engagiert.
Anna Kschirova arbeitet als Anästhesistin in einem Krankenhaus und ist nebenberuflich Kommunalpolitikerin. Seit 2022 sitzt sie für das lokale, oppositionelle Bündnis Liberec Otevřený lidem in der Stadtverordnetenversammlung. Für das Interview hat sie einen besonderen Ort vorgeschlagen, einen steilen Hang mit hohen Bäumen. Warum treffen wir uns gerade hier?
Protože tady má stát parkovací dům, který vlastně chce stavět.
Weil hier künftig ein Parkhaus stehen soll. Die Technische Universität wünscht es sich, da es oben auf dem Unigelände nur wenige freie Stellflächen gibt. Die Stadt unterstützt das Vorhaben. Aber wie Sie sehen, gibt es hier einen Spielplatz und einen Park mit viel Grün. Das für ein Parkhaus zu opfern, finde ich nicht nur schade. Es stellt für mich auch einen Widerspruch dazu dar, dass Liberec klimaneutral werden will.
Der Kampf gegen den Klimawandel ist Anna Kschirova schon lange ein wichtiges Anliegen. Sie ist Mitglied der Grünen Partei und gründete 2019 eine Bürgerinitiative, die Eltern aus Liberec vereinte. Ziel war es, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, denn die werde in ihrer Stadt und der Region immer deutlicher, sagt Kschirova.
Im Kreis Liberec hat zuletzt während einer Dauer von 5 Jahren die Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres gefehlt. Es gab also 20% weniger Niederschlag über eine sehr lange Zeit. Flüsse, die sonst auch im Sommer Wasser führten, waren ausgetrocknet. In den Wäldern vertrockneten Bäume wie etwa Buchen und warfen vorzeitig ihre Blätter ab. Dann kam es noch zu einer Borkenkäferplage. All das konnte man sofort sehen, wenn man vor die Tür trat.
Dass Liberec Mitglied des Projekts Net Zero Cities ist und sich dafür als einzige tschechische Stadt beworben hat, das begrüßt die Kommunalpolitikerin.
Ale jak jsem potom jako viděla
Als ich die Verhandlungen verfolgt habe, ist mir aber aufgefallen, dass nicht wirklich ein Bewusstsein dafür herrschte, was diese Mission wirklich bedeutet und welche grundlegende Änderungen nötig sind, um klimaneutral zu werden.
Die 3 Jahre, die Liberec bereits bei Net Zero Cities dabei ist, haben laut Kshirova etwas bewegt. Die Initiative zur Gründung von Energiegemeinschaften etwa sei löblich. Die Medizinerin führt zudem an, dass man mit der Mitgliedschaft in der Mission erfolgreich gegen einen weiteren Ausbau des Skigebiets auf dem Jeschtjet argumentieren konnte. Und zudem habe die Stadt seit neuestem einen Klimamanager.
Das ist ein ganz wichtiger Mensch. Seine Aufgabe ist, den Stromverbrauch in städtischen Gebäuden wie Schulen, Theatern oder dem Rathaus zu überwachen. Der Klimamanager arbeitet dabei mit den Verwaltern der einzelnen Gebäude zusammen und sucht Wege, den Energieverbrauch zu senken.
Doch es gebe weiterhin zahlreiche Probleme, meint Kshirova. So fehle nach wie vor eine Fahrradinfrastruktur zur emissionsfreien und aktiven Fortbewegung in der Stadt. Vor allem aber würden die Einwohner nicht ausreichend mitgenommen, klagt die Politikerin. Viele Bürger wüssten schlichtweg nichts von der Mission und wenn doch, dann hielten sie sie für bizarr und hirnrissig, meint Kshirova. Sie fordert deshalb, dass man mit den Menschen ins Gespräch über den Klimawandel und dessen Lösungen treten muss. Dass dies derzeit noch nicht in ausreichender Form passiert, liegt ihrer Ansicht nach vor allem am mangelnden politischen Willen.
Die Stadtführung sollte diese Angelegenheit als große Priorität ansehen, die einen Einfluss auf alles hat. Bei jeder Haushaltsentscheidung muss man sich fragen, ob wir dadurch unserem Ziel näher kommen oder uns davon entfernen.
Das Beispiel des geplanten Parkhauses zeigt, dass man sich diese Frage häufig wohl noch nicht stellt. Nicht nur, dass dafür eine weitere Grünfläche verschwindet und Boden versiegelt wird, es werde auch wieder einmal der automobile Individualverkehr vor anderen Fortbewegungsmitteln bevorzugt, meint Kshirova. Auf dem Spielplatz, der nun bald der neuen Abstellfläche für Pkw weichen soll, ist derweil neben der Wippe, einem Karussell und einigen Fitnessgerätschaften für Erwachsene auch eine Steintafel zu finden. In der ersten Jahreshälfte 2014 sei die 2,5 Hektar große Anlage mit dem Waldstück revitalisiert worden, heißt es darauf. Und finanziert wurde dieses Vorhaben unter anderem von der EU. Noch skurriler werden die Pläne allerdings durch eine weitere Beobachtung. Am nördlichen Ende werden der Spielplatz und der Park nämlich von einer Straße begrenzt. Und hier am rechten Rand der Fibichowa gibt es bereits über 80 Parkplätze. Mehr als eine Handvoll Autos steht dort an diesem Donnerstagmorgen allerdings nicht.
Soweit der Beitrag von Ferdinand Hauser. 2015 hat sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal gejährt. Deswegen haben wir eine längere Serie über die Ereignisse zwischen Januar und Mai 1945 in unser Programm aufgenommen. In einer der Folgen ging es um die Mährisch-Ostrauer Offensive, die von Anfang März bis Ende April des Jahres dauerte. Es war die größte militärische Operation auf tschechischem Boden während des Kriegs. Sie hören einen Ausschnitt aus dem Beitrag, in dem ich unter anderem den Historiker Jiří Neminář vom Museum Hlučínska in Hlučín als Experten befragt habe. Die Offensive habe also vor allem strategische Bedeutung gehabt, betont Neminář. Nimmt man die Zahl der Soldaten und den Umfang der Militärtechnik, dann war sie nach Erkenntnissen der Experten die größte militärische Operation auf tschechischem Boden. Doch genaue Zahlen gebe es nicht, betont Neminář und sagt.
Also man schätzt zwischen 100 oder 150.000 Männer auf beiden Seiten, aber die Stärke der Streitkräfte hat sich während der Operation vergrößert. Also am Ende ist es mehr als 300.000 Männer auf beiden Seiten.
An der Rückeroberung dieser Gebiete beteiligten sich auch tschechoslowakische Truppen, die in der Sowjetunion gebildet worden waren. Sie hatten in der Folge zum Beispiel Kiew mitbefreit und waren am Dukla-Pass in der Slowakei von den deutschen Verbänden zurückgeschlagen worden. Und weiter der Historiker.
Aus dem tschechoslowakischen Armeekorps, der in der Slowakei gekämpft hat, wurde die Panzerbrigade ausgetrennt und in Richtung Ostrau eingesetzt und noch die Luftstreitkräfte, die tschechoslowakische gemischte Fliegerdivision aus 3 Fliegerregimente. Also das war schon nicht nur symbolische, aber auch tatsächliche Teilnahme der Tschechoslowaken.
Neminář verweist auf einen weiteren interessanten Umstand, denn die tschechoslowakische Einheit war bunt besetzt.
Verkürzt gesagt, in einem Panzer kennen wir Slowake, Ukraine, Jude, Soldat aus der Wehrmacht und Tscheche aus Wolinien treffen. Ja, natürlich war es wahrscheinlich wirklich nicht so, aber verkürzt und symbolisch sagen, kann man an den Grabdenkmälern diese Namen sehen und es war wirklich so gemischt und so kompliziert.
Deutsche waren also ebenfalls darunter, konkret aus jenen Gebieten, die die Tschechoslowakei nach dem Münchner Abkommen vom 30. September 1938 an das Deutsche Reich hatte abtreten müssen.
Wir wissen, dass unter den Soldaten waren einige ehemalige Wehrmachtssoldaten, die mindestens aus Hulchinländchen stammten, aber bestimmt auch aus Sudetenland, aber es ist sehr schwierig, diese Menschen entdecken in historischen Quellen. Man musste seine Identität wechseln. Wenn man sich in der Gefangenschaft in die tschechoslowakische Armee freiwillig meldete, nur konnte sich nicht gerade als Deutsche erklären, aber musste die Vergangenheit oder die Herkunft auch ein bisschen tarnen, weil die deutsche Herkunft nicht gerade eine gute Eigenschaft für die zweite Seite war. Also die Menschen haben nicht gesagt, dass sie zum Beispiel deutsche Muttersprache haben.
Mit dem Kriegsende vor 80 Jahren kam es in der Tschechoslowakei auch zur Vertreibung eines Großteils der deutschen Bevölkerung und zu Massakern an ihnen. Das haben wir ebenfalls in unseren Sendungen reflektiert. Eine besondere Erinnerungsveranstaltung findet in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit. Der Gedenkspaziergang von Postoloprti, auf Deutsch früher Postelberg, nach Žatec, früher Saaz. Es sind vor allem Schülerinnen und Schüler, die mit dieser Wanderung das Wissen um eines der schlimmsten Nachkriegsmassaker an Deutschen lebendig halten. Auf mindestens 1700 wird die Zahl der Opfer geschätzt. Einer der Organisatoren des Gedenkmarsches ist der Verleger Jürgen Tschirner aus Leipzig. Mit ihm hat Daniela Honigmann gesprochen, als sie Ende Mai bei der 15-Kilometer-Wanderung mitgelaufen ist.
Was ist das eigentlich für eine Veranstaltung und was haben Sie damit zu tun?
Also, die Veranstaltung ist ein Versöhnungs... Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen Versöhnungsmarsch, eigentlich eine Versöhnungswanderung, um zu erinnern an die Opfer der Gewalt an Deutschen im Anfang Juni 1945, also vor 80 Jahren. Der Grund, warum ich mit dabei bin, ist der, dass die lokalen Organisatoren mich vor 3 Jahren angesprochen haben und gefragt haben, ob ich sie mit unterstützen kann, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und dort Interessierte zu finden, die Lust haben, die 14 Kilometer von Postelberg nach Saaz zu laufen.
Und an wen haben Sie sich da gewandt?
Ich habe einmal über die sozialen Netzwerke. Ich habe ein relativ großes Netzwerk auf Facebook und etwas kleineres auf Instagram. Und dann natürlich die Mediennetzwerke. Also es gibt einige Journalisten und Redakteure, die ich angesprochen habe, auch vor 3 Jahren hat die dpa in Prag die Meldung übernommen, dass dieser Versöhnungswanderung stattfinden wird. Die Meldung wurde dann übernommen in großen Tageszeitungen und dann waren dann auch wirklich dann auch vor 3 Jahren dann auch viel mehr Leute da als am Anfang.
Und wie ist das? Weiß man in Deutschland oder in Tschechien mehr über das Geschehen, über diese Geschichte?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke, man weiß in Deutschland mehr. Aber in Tschechien ist jetzt in den letzten 3 Jahren einiges passiert. Das ist aus einem Film herausgekommen. Da geht es hauptsächlich um die parlamentarische Untersuchung von 1947. Aber zum Beispiel auch der bekannte Prager Publizist Jiří Padevět hat ein Buch veröffentlicht. Es gibt Theaterstücke zu dem Massaker am Postelberg. Also sagen wir, in den letzten 3 Jahren ist dort eine Menge passiert. Und jeder Mensch, der heute in Tschechien lebt, hat ohne weiteres Zugang zu den Informationen und kann sich auch beschaffen, was hier passiert ist. Ne?
Und im Postelberg selbst, wie verhalten sich die Menschen und auch die Verwaltung dazu?
Na, im Postelberg will die Verwaltung und die Menschen davon eigentlich nichts wissen. Und das ist so ein bisschen ein Rätsel für mich, weil ich es noch nicht so genau herausgefunden habe, woran das liegt. Weil die sind ja nicht dafür verantwortlich und schuld, über die Dinge zu reden, die vor 80 Jahren passiert sind. Ja, also ich weiß es nicht. Auch in Saaz ist man ja sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Dieses Jahr ist das erste Mal, dass überhaupt jemand aus dem Gymnasium mitläuft. Und auch der Bürgermeister hat sich bis vor einem Jahr geweigert, an diesen Kundgebungen, an die Abschlusskundgebung teilzunehmen.
Und dieses Jahr ist er dabei?
Dieses Jahr ist er dabei. Auch die deutsche Botschaft schickt jemand vorbei. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben uns heute hier auf dem Marktplatz von Saaz versammelt, um der Opfer des Unrechts und der Gewalt zu gedenken, die sich in der Nachkriegszeit hier in Saaz und in der umliegenden Region ereignet haben. Wir gedenken insbesondere des Massakers von Postelberg, einer der schmerzhaftesten Manifestationen dieser Gewalt. Die Opfer waren unsere ehemaligen Mitbürger deutscher Nationalität, Menschen aus Saaz, aus benachbarten Städten und Dörfern.
Auto! Auto, 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 Auto,
Auto! Also das Massaker von Postelberg war ja innerhalb der wilden Vertreibungen, die von Anfang Mai bis Ende Juli 1945 stattfanden, war das von der Opferzahl her eigentlich das, also mit der höchsten Opferzahl. Und neben dem Massaker von Aussig ist es auch eins, was sag mal, in Deutschland sehr bekannt ist. Also sowohl unter den Vertriebenen als auch unter geschichtlich interessierten Menschen. Also ich beschäftige mich ja jetzt seit 3 Jahren mit dem Thema, wegen dem Buch, was ich verlegt habe. Und es gibt einige Parallelen zwischen Postelberg und Srebrenica. Und interessanterweise ist Postelberg auch das größte Massaker auf europäischem Boden gewesen zwischen 8. Mai 1945 und Anfang der 90er Jahre, als Srebrenica stattfand. Ja.
Soweit das Interview von Daniela Honigmann. Natürlich hatten wir auch in den vergangenen 12 Monaten den einen oder anderen Prominenten in unserem Programm. Jakub Ruscha ist derzeit zweifelsohne der meistgefragte tschechische Dirigent. Er ist Musikdirektor des Royal Opera House in London und Chefdirigent der Bamberger Symphoniker. 2028 übernimmt Ruscha den Taktstock bei der Tschechischen Philharmonie. Im Sommer unterzeichnete er den Vertrag mit dem Orchester. Kurz danach hat Martina Schneibergova mit dem Dirigenten gesprochen.
Herr Ruscha, zuerst Gratulation jetzt dem offiziellen Vertrag mit der Tschechischen Philharmonie, obwohl wir noch ein bisschen warten müssen, bis Sie als Chefdirigent da erscheinen. Sie haben gesagt, Sie haben vor 20 Jahren zum ersten Mal hier mit der Philharmonie zusammengearbeitet.
Ja, es war in 2004. Ich war ein Ersatzdirigent. Damals war ich eigentlich 23 Jahre alt. Und es war ein sehr anspruchsvolles Programm, das wir zusammen sehr gut geschafft haben. Es ist uns gelungen und das war der Anfang unserer Zusammenarbeit, die jetzt 20 Jahre ist.
Sie haben während der Jahre bestimmt die Philharmonie mitverfolgt und auch dirigiert. Sie haben gesagt, es ist eine Inspirationsquelle. Ist es anders als bei den anderen Orchestern, die leiten verschiedene sehr renommierte Orchester? Was ist an der Tschechischen Philharmonie das Besondere?
Es gibt mehrere Sachen. Es ist anders, also zum Beispiel qualitativ in dem Sinne von dem Verhältnis, das total Sinn macht. Bin ich so unbegrenzt glücklich, zum Beispiel jetzt mit den Bamberger Symphonikern. Also die Hauptsache ist da wie auch hier gleich. Das heißt, das künstlerisch-menschliche funktioniert in dem tiefsten Sinn einfach fantastisch. Das Zusätzliche hier ganz natürlich ist die gemeinsame Sprache. Und ich meine nicht nur die Sprache selbst, also das Tschechische, sondern auch irgendwie die kulturelle Sprache, Herkunft, die kulturelle Luft, die Traditionen, das Repertoire und so weiter. Und das ist etwas, was uns tiefst verbindet. Und natürlich, wenn es mit der Qualität in Verbindung wirkt, haben wir daraus irgendwie eine spezielle, total spezielle Munition, die besten Ziele in Musik und Kunst und auch Marketing und auch in dem Ökonomischen und einfach was man mit dieser fantastischen Live-Kunst für die Leute, die uns zuhören oder zuschauen, alle diese Sachen mit der wir die Leute inspirieren können. Und da haben wir die Lage mit diesem Orchester irgendwie sehr, sehr tief positioniert. Und darauf kann man aufbauen.
Die Berliner Philharmonik oder die Wiener wollen auf sie auch nicht verzichten, mindestens einmal im Jahr. Dann gibt es ihre Verpflichtung natürlich in London. Wie können Sie das in Einklang bringen, alles dann?
Natürlich wird es heißen, meine Gastdirigate woanders ein bisschen limitieren und meine Energie, meinen Fokus wirklich in diese zwei Institutionen schicken. Oper in London, Konzerte in Prag und natürlich auf der Reisen, weil die Tschechische Philharmonie reist viel und es ist ganz gut so, sollte auch in der Zukunft so sein. Und dann bleiben nicht viele Möglichkeiten für Gastdirigate. Da muss man sehr gut auswählen. Natürlich sind die Berliner Philharmoniker oder die Wiener Philharmoniker oder Konzertgebau oder Chicago, New York, NHK in Tokio und so weiter. Das sind Orchester, wo ich regelmäßig sein wollte und auch werde. Aber natürlich ist die Konzentration darauf, was wichtig ist, was kurz gesagt London und Prag ist, jetzt ein bisschen klarer.
Ruscha ist übrigens Mitte Dezember vom US-amerikanischen Fachmagazin Musical America zum Dirigenten des Jahres 2026 gewählt worden. Und wir bleiben bei der Kultur. Es war ein verspäteter Beitrag zum Kafka-Jahr. Im Herbst wurde das pompöse Biopic Franz K. uraufgeführt. Gedreht wurde der Streifen von der polnischen Filmregisseurin Agnieszka Holland in Tschechien und in Deutschland. Die Hauptrolle war das Leinwanddebüt des deutschen Schauspielers Idan Weiss. Markéta Kachlíková hat ihn im Sommer getroffen. Sie hören einen Ausschnitt aus dem Interview.
Wir treffen uns beim Filmfestival in Karlovy Vary, Karlsbad. Hier wird der Film Franz vorgestellt. Sie spielen die Hauptrolle darin, den Franz, Franz Kafka. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, dass Sie beim Film mit dabei sind, sogar in der Hauptrolle?
Also ich bin in einer Schauspielagentur und dann habe ich immer ein Casting bekommen, also eine Einladung. Und das habe ich dann gemacht, das lief ganz gut. Dann wurde ich eingeladen, recht zügig zum Live-Casting. Und da, genau, habe ich dann Agnieszka kennengelernt. Die saß dann so im Schneidersitz, saß die dann da auf dem Boden. Und dann haben wir uns begrüßt, kennengelernt und genau, dann Casting gefolgt. Lief toll, war wundervoll. Und dann, ich glaube, Wochen später war dann ein Konstellationscasting in Prag und dann ein paar Tage darauf war klar, ich habe die Rolle bekommen. Ja, war ein toller Moment.
Agnieszka Holland ist ein Liebling des tschechischen Publikums. Sie hat in den 60er Jahren in Prag studiert und ist seitdem hierzulande sehr bekannt. Wie war für Sie die Arbeit mit ihr? War sie als Regisseurin für Sie zuvor eine bekannte Person?
Also ich kannte den Film Hitler, Junge Salomon, also Europa, Europa. Und dann habe ich Green Border gesehen. Ja, die Arbeit war großartig. Also die ist einfach unfassbar menschlich in allem, was sie von sich gibt. Berührt sie oder sie ist sehr konzentriert immer an dem, was sie macht. Bringt immer diese gewisse Energie und Präsenz mit, der sie auch viel auslöst. Und ich habe viel von ihr lernen können. Danach auch Dinge anders betrachten können, auch bezüglich der Branche. Und Also die Arbeit mit ihr war großartig.
Im vergangenen Jahr 24 wurde in Prag und in Deutschland gedreht. Haben Sie in Prag auch etwas mehr erleben können als nur die Dreharbeiten? Haben Sie die Stadt kennengelernt?
Ich bin jeden Abend, glaube ich, bestimmt 2-3 Stunden spazieren gegangen. Und da habe ich viel sehen können. Oder morgens auch zum Beispiel oder vor dem Drehen. Also ich würde sagen, ich habe Prag ziemlich gut erkundet. Genau. Oder hatte die Zeit auch dazu, um runterzukommen. Aber dann auch wichtig, abends sich noch zu bewegen und diese Energie abzulegen, die man dann irgendwie am Tag hatte.
Kommen wir jetzt auf den Film und Ihre Rolle und auf Franz Kafka, der am wichtigsten ist. Was bedeutet Franz Kafka für Sie?
Ich würde sagen, Sensibilität. Also Franz Kafka war jemand, der sehr, sehr sensibel war. Und ich glaube, dass wir alle diese Sensibilität in uns tragen. Ich glaube, es ist eine Frage, wie weit wir diesen Zugriff auf unsere Sensibilität zulassen. Aber ich bin zum Beispiel auch selber jemand, der sehr sensibel ist, viel fühlt und sieht. Und der war ja genauso. Und dieses nicht aufhören können und weitermachen an dem, was man selber wertschätzen kann, zum Beispiel, also der konnte ja nicht anders als schreiben und es war dieses Nicht-Aufhören, immer weitermachen können und ich glaube, dass wir auch alle so eine gewisse Sehnsucht vielleicht auch danach haben, also das, was wir lieben, wirklich ausüben zu können bis zu einer Form, die uns vielleicht auch nicht mehr gut tut oder erfüllen kann, können ja auch viele verschiedene Dinge sein.
Wie haben Sie sich vorbereitet, um diesen sensiblen Mann zu verkörpern?
Ich hatte verschiedene Art und Weise, mich vorzubereiten. Einmal, also ich habe damals auch in Hamburg gelebt und ich hatte mich in meiner Wohnung quasi verbarrikadiert, würde ich es mal nennen, und habe dann das Tageslicht gemieden. Also ich bin dann, ich glaube, also ungefähr 2 Monate, vielleicht länger oder weniger. Also ich bin nur abends rausgegangen, als es dunkel war, um dieses Gefühl von Dunkelheit, Melancholie zu bekommen. Und dann habe ich zum Beispiel auch mich sehr viel mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Ich war selber zum Beispiel jemand, der auch Depressionen hatte und bin da auch zurückgegangen und habe gesehen, was war das eigentlich für eine Zeit. Aber klar, ich habe auch wenig geschlafen in der Zeit. Also ich wollte auch das Gefühl von Ermüdung, Erschöpfung kriegen. Das ist ja auch spannend, weil man kriegt so eine sehr besondere Energie, wenn man weniger schläft, auch längere Zeitraum oder auch mal wach bleibt mehrere Tage. Und ich finde, das ist eine besondere Energie. Ich mochte das sehr.
Jetzt ist der Dreh zu Ende. Wie fühlen Sie sich, wo Sie nicht mehr Kafka sind?
Also rückblickend war das alles wie so eine Art Traum, den ich jetzt gar nicht mehr deuten kann. Also rückblickend wird es wie ein Rausch. Ja, es war eine tolle Zeit und eine absurde auch.
Und soweit das Interview mit dem Kafka-Darsteller Idan Weiss.
Das war eine Wiederholung unserer Sendung vom 31. Dezember vergangenen Jahres. Am heutigen Montag noch einmal im Programm bei Radio Prag International, weil die Redaktion im Warnstreik ist, gemeinsam mit über 1000 weiteren Mitarbeitenden der Öffentlich-Rechtlichen in Tschechien. Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen, unseren HörerInnen überall auf der Welt, auch künftig und noch lange jeden Tag sachlich, verständlich und unabhängig über das aktuelle Geschehen in Tschechien berichten können. Der Warnstreik dauert 24 Stunden, also von 0 bis 24 Uhr an diesem Montag. Am Dienstag hören Sie bei uns dann wie gewohnt wieder eine neue Sendung, inklusive Nachrichten, Tagesecho und Rubrik. Na slyšeno.